have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich begrüße euch mit einem herzlichen Ohrwurm, den ich die letzten Tage und eigentlich die ganze Saison über habe, nämlich Orlando Magic, Orlando Magic, Orlando Magic. Whoa. Und ich begrüße den Mann, dem ich jetzt wahrscheinlich damit auch einen Ohrwurm hoffentlich in den Kopf gesetzt habe, weil das einfach der Song der NBA-Saison ist. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr ich diesen Song liebe und mich jedes Mal drüber freue, wenn die Magic gewonnen haben und ich am nächsten Tag diesen Song irgendwo in meinem Social-Media-Feed haben werde. Es ist natürlich Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ein wunderschönen guten Morgen. Fühlt sich fast ein bisschen fake an, das jetzt hier zu dir zu sagen.
Stimmt,
weil wir
stimmt.
Uns gerade eben erst gesprochen haben und uns da auch schon herzlich begrüßt haben. Denn wir haben hier heute einen richtig schönen Doubleheader.
Ein Double Step Back Doubleheader. Wahnsinn. Also quasi ein Quadruple Step Back.
Genau. Ja, haben genau, haben gerade in der Früh schon eine knackige Supporter-Folge aufgenommen, in der es um unsere aktuellen One-Month-In-Season-Awards geht, wo wir jetzt über den MVP, Rookie of the Year, MIP, Six-Man, ihr kennt die ganzen Auszeichnungen, geredet haben, unsere jeweiligen Tipps gegeben haben nach den ersten 5 NBA-Wochen. Und jetzt sprechen wir hier in unserer regulären, für alle öffentlichen Folge über auch ein sehr interessantes Thema.
So ist es. Und die Supporter-Folge, das monatliche, na wobei monatlich, vielleicht machen wir das sogar jeden Monat im Supporter-Feed, wer weiß. Aber wir haben es jetzt mal zumindest nach diesem ersten Saisonmonat in der NBA gemacht. War natürlich mal wieder ein Fest und deswegen hast du natürlich recht. Ich finde es auch gut von dir. Ich stehe ja immer auch für Transparenz und ich finde Transparenz auch wichtig in diesem Podcast. Ich finde es gut, dass das nicht einfach unter den Teppich geschert wird, dass du sagst, hey, die Begrüßung war natürlich von Herzen, aber irgendwie hat sich's fake angefühlt. Das liegt daran, dass wir eine Aufnahme am heutigen Tag schon hinter uns haben. Die Supporter-Folge, die dann gestern, am gestrigen Mittwochabend direkt gedroppt ist. Und an der Stelle natürlich gerne mal wieder ganz kurz der Hinweis, weil wir auch aktuell eine Aktion laufen haben, dass ihr im Stile, im Geiste der Black Week, ist Black Friday diese Woche, ne? Offiziell? Oder war das letzten Freitag schon? Okay, diesen Freitag ist Black Friday, rundherum die Black Week, alle machen Angebote und dann haben wir uns gedacht, das machen wir auch, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Ihr könnt aktuell auf euren ersten Monat 50% sparen auf eine Patreon-Mitgliedschaft, egal welches Paket ihr auswählt. Ihr könnt da einfach mal reinschnuppern für einen schmalen Taler, für einen noch schmaleren Taler, als das sowieso schon kosten würde, uns monatlich mit euren Beiträgen zu unterstützen und dafür natürlich Zugang zu bekommen zu Extra-Content, wie eben zum Beispiel diesem Awards-Update, das wir vorher aufgenommen haben. Wie inzwischen, war das die 12., 11., 12.? 12., glaube ich sogar.
Irgendwie sowas, ja.
Viele. Das hätte man vorbereiten können. Es war die 11. Die 11. Supporter-Folge, die gestern Abend noch gedroppt ist. Schaut doch einfach mal rein, wenn ihr das nicht schon getan habt. Vielleicht ist es was für euch. Vielleicht gefällt euch der Bonus-Content genauso, wie euch dieser öffentliche, frei zugängliche Content gefällt. Oder vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Und wir sagen es immer wieder, ihr könnt uns damit unterstützen und ihr könnt dafür sorgen, dass dieses Double Step Back Projektchen, dieser kleine, aber feine Podcast, weiterhin bestehen kann. Lange, 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 hoffentlich.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Starten wir direkt rein, ohne groß weiter um den heißen Brei rumzureden.
Ja.
Du bist dran mit der ersten Headline heute.
Meine erste Headline, kurz und knackig, ganz, ganz simpel. Kristaps Porzingis ist zurück, was uns und mich natürlich einfach generell freut. Es ist immer schön, wenn ein verletzter Spieler zurückkehrt, wenn er dann auch noch in seinem Debüt am 25. gegen die Clippers ziemlich gut aussah, würde ich sagen. Hat direkt gestartet, nur 23 Minuten. Ich denke mal, da ist irgendeine Form von Restriction mit eingepreist. Wurf sah noch ein bisschen wackelig aus, hat nur einen seiner 6 Dreier getroffen, aber generell sah er flüssig aus, sah er ziemlich gut aus, hat 16 Punkte gemacht, 6 Rebounds, ein Steal, zwei Blocks, war ja eine Präsenz in der Zone, gerade im Matchup mit jemandem wie Ivica Zubac. Ich weiß gar nicht, spielen sie heute Nacht die Celtics? Ich glaube nicht. Also wenn ihr dann diese Folge morgen hört, wird das auch tatsächlich der einzige Eindruck geblieben sein, den wir von Kristaps Porzingis bekommen haben. Ich guck gerade mal parallel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie heute nicht spielen. Und das ist ermutigend. Nicht nur, weil er zurück ist und weil das natürlich die Celtics nochmal zu einem different beast macht, wie wir auch in den letztjährigen Playoffs gesehen haben, sondern weil er vor allem deutlich früher zurück ist, als man dachte. Also wir haben spekuliert.
Ich dachte Weihnachten oder so.
Ja, ja, also das war so die letzten Gerüchte, die rumgeschwirrt sind. So rund um Weihnachten, irgendwann im Dezember. Da haben wir dann auch noch spekuliert, kann halt gut sein, dass sie ihn auch einfach länger rauslassen, bis ins neue Jahr hinein, vielleicht sogar bis in den Februar hinein. Keine Eile, sie werden auch so den Osten in dem Fall nicht anführen, weil die Cleveland Cavaliers wahnsinnig gut rausgekommen sind, aber sie werden oben mit dabei sein. Keine Eile. Und jetzt stehen wir hier, Mitte, Ende November, und da ist er wieder. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für Boston-Fans, für ihn selbst, für uns alle, die schön Basketball mögen. Und wie gesagt, die ersten Eindrücke aus diesen 23 Minuten fand ich sehr ermutigend. Der Rost hielt sich in Grenzen.
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Spiel nicht verfolgt und kann deswegen auch nichts zur aktuellen Form oder diesem Spiel oder der Leistung von Porzingis sagen. Aber klar, er macht dieses Team noch einmal um einiges vielseitiger, variabler, gefährlicher, tiefer und besser. Und das sind gute Nachrichten für das so schon beste Team der NBA, was jetzt wieder bei voller Stärke ist und noch besser sein wird, als es bisher waren.
So ist es. Was hast du uns mitgebracht als Headline?
Ich wollte heute mal ein wenig in eine andere Richtung gehen. Kurze, knackige Headline, die ein bisschen weggeht vom aktuellen Bezug. Und zwar lautet sie: Nein, Pat Riley, die Miami Heat hätten keine 5 oder 6 Titel geholt, selbst wenn LeBron geblieben wäre.
Aha.
Ich weiß nicht, wie viele es mitbekommen haben. Pat Riley vor kurzem in einem Podcast-Interview gesagt, dass er denkt und dass es sein vollkommener Ernst ist, dass die Miami Heat 5 bis 6 Titel geholt hätten, wenn LeBron James das Team nicht verlassen hätte im Sommer 2014. In klassischer Manier, wir kennen es alle, gesagt, er ist nicht sauer, er ist einfach nur enttäuscht. Wir kennen es alle von unseren Eltern, die diesen Spruch nicht nur einmal gedroppt haben. Meine haben es zumindest regelmäßig gedroppt und machen das auch heute noch. Aber es ist nicht sauer, ist einfach nur enttäuscht. Und er glaubt, dass die Miami Heat entsprechend, weil sie haben ja 2 gewonnen, noch 4 oder 3 weitere Titel gewonnen hätten. Und ich muss ihm hier ganz klar widersprechen. Bin sehr gespannt auf deine Meinung gleich. Aber es war schon ziemlich offensichtlich, dass die 2014er Miami Heat kein besonders gutes Team mehr waren im Vergleich zur absoluten Spitze der NBA. Und das, obwohl sie LeBron auf dem absoluten Peak-Level hatten. Also der 2013-14er LeBron ist für mich einer der unterbewertetsten LeBrons, spielte da auch sein, nach 2017, was auch ein unterbewerteter LeBron ist, seinen effizientesten Playoff-Run, war unaufhaltsam, spielte eine absurd gute Regular Season, über die einfach nicht mehr viele reden, weil er da nicht MVP wurde. Trotz LeBron in dieser Form hatte man nicht den Hauch einer Chance in den NBA Finals gegen die San Antonio Spurs. Dwayne Wade hatte ein Knie, was schon nicht mehr so richtig funktionierte. Chris Bosh war dabei, enorm abzubauen. Das war ein alter Kader, der verletzungsgeplagt war, der nicht mehr wirklich athletisch war, der nicht mehr so verteidigen konnte, wie sie es im Jahr davor und speziell 2 Jahre zuvor noch konnten. Man hat auch im Nachhinein immer wieder gehört, gerade Dwayne Wade hatte das gesagt, Riding was on the wall im letzten Jahr, in 2014. Die Jokes, die 3 Jahre lustig waren, die waren nicht mehr lustig im 4. Jahr. Die Stimmung war nicht mehr das, was sie mal war. Man ging sich gegenseitig auch ein bisschen auf den Sack damals. Dass LeBron am Ende gegangen ist, kam für einige überraschend, aber es hat sich laut Aussagen von Teammates und Coaches von damals angedeutet, dass das sein letztes Jahr sein wird. Und in meinen Augen ist es auch die goldrichtige Entscheidung gewesen, unabhängig davon, ob er jetzt zurück nach Hause da die Prophezeiung erfüllt hat, whatever, aber aus einer rein sportlichen Perspektive zu diesem Cleveland-Team zu gehen, zu Kyrie Irving, Kevin Love reinzuholen und dort in den nächsten 4 Jahren 4-mal ins Finale zu kommen, war die aus sportlicher Sicht die Entscheidung. Hätte Miami den Osten gewonnen, gut und gerne in den Jahren drauf, sehr wahrscheinlich, weil Cleveland einfach nicht dieses Powerhouse gewesen wäre. Die Raptors wären die Raptors gewesen. Chicago war nicht so gut mehr. Die Hawks hätte man vermutlich auch geschlagen. Aber ich sehe nicht, dass man die Warriors, diese Dynasty Warriors mit diesem Heat-Team hätte schlagen können. Und ich sehe halt erst, also hätte man vielleicht noch einen Titel holen können, eventuell. Wenn dann aber auch nur in 2015, weil ab 2016 eh nicht mit den Warriors in dieser Form und ob KD dann gekommen wäre, who knows. Aber worauf ich hinaus möchte, das ist kein Team, wo man sagt, okay, die waren gerade auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, die waren gerade dabei, sich was aufzubauen und dann ist LeBron gegangen, sondern es war ganz klar die Tendenz nach unten und deswegen möchte ich dem legendären und oft richtig liegenden und bald eine Statue bekommenden Pat Riley hier respektvoll widersprechen. Wenn er ein Problem damit hat, dann ich bin im April dort, dann können wir das auch gerne unter 4 Augen klären. Aber für heute würde ich es mir rausnehmen, ihn da widersprechen zu wollen. Das Heat-Team hat auch die Playoffs verpasst im Jahr, nachdem LeBron weg ist, was auch einiges über diesen Kader aussagt. Deswegen, das ist kein Team, was 5, geschweige denn 6 Ringe hätte holen können, selbst mit LeBron James, wenn er geblieben wäre. Ich nehme an, dass du das nicht groß anders sehen wirst.
Nee, zumal du das auch einfach besser beurteilen kannst, weil du dich mehr mit diesen Heat-Teams beschäftigt hast. Wahrscheinlich damals zum Zeitpunkt schon und auch im Nachhinein. Aber die Zeichen haben dagegen gedeutet, du hast alles gerade schön skizziert, der Verfall des Kaders im Sinne von der Gesundheit sowohl von Wade als auch von Bosch, die zwischenmenschlichen Dynamiken, die da nicht mehr ganz so wunderbar schienen und halt die ja, Emergence von den Teams, die da noch nachgekommen wären. Du hast gesagt, der Osten war deutlich schwächer damals, aber im Westen kamen dann die Warriors, kamen dann die Thunder um die Zeit, kamen dann die Rockets irgendwann, nachdem sie Harden geholt hatten.
Die Spurs waren weiterhin gut.
Die Spurs waren weiterhin da mit einem gerade aufstrebenden Kawhi und der alten Garde. Also ich denke, es wäre da in den Finals Jahr für Jahr, also selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Heat jedes Jahr in die Finals gekommen wären, wäre es in den Finals halt Jahr für Jahr super schwierig geworden. Deswegen bin ich da bei dir und würde diesem Take ganz klar widersprechen.
Wunderbar. Vielleicht wäre es ganz gut, nicht, dass ich hier Pat Riley irgendwelche Ratschläge geben möchte, aber
nee, du forderst ihn nur zum Kampf raus.
Seine Zeit auch nutzen, um jetzt vielleicht irgendwelche Moves zu machen, um diesem aktuellen, jetzt gerade existierenden Heat-Team zu helfen, überhaupt mal einen Titel zu gewinnen. Weil ich glaube, dass die Heat in der Zeit nach LeBron nicht wirklich die Gelegenheit hatten, was zu reißen. Und die hatten sie in den letzten Jahren. Sie haben viel overperformed. Aber dass Miami auch eines der Teams war in den letzten Jahren, was am wenigsten gemacht hat und dass man sich immer wieder die Chance auf Stars hat entgehen lassen und immer wieder nichts gemacht hat im Sommer, nichts gemacht hat zur Deadline. Auch jetzt wieder eine Offseason sich hat, in der nichts passiert ist. Und Jahr für Jahr mit einem guten Team, aber nicht einem sehr guten, in die neue NBA-Saison geht. Vielleicht kann man ja jetzt was machen.
Es würde sich anbieten. Zumal Jimmy Butler jetzt gerade wieder da ist und gar nicht mal schlecht aussieht. Und gut Basketball spielt er auch noch. lass uns zum Hauptteil der heutigen Folge kommen, würde ich vorschlagen.
Let's do it. Reden wir über ein Team, worüber wir gerade eben schon ein wenig geredet haben, und zwar die Warriors, aber nicht die 2015er bis 18er Warriors, sondern die aktuellen 2024er Warriors, denn die sind auch historisch unterwegs, nicht historisch gut, so wie damals, sehr gut, muss man ihn natürlich trotzdem lassen, aber sie machen etwas, was in dieser Form noch kein anderes Team in der Geschichte der NBA gemacht hat, und zwar spielen sie mit einer sehr, sehr großen Rotation. Heißt, sie setzen sehr, sehr viele verschiedene Spieler ein, regelmäßig, konstant, Abend für Abend. Und das unterscheidet sie von so ziemlich jedem anderen Team in der Geschichte der NBA. In ihren ersten 14 Spielen haben die Warriors 13 Spieler, die mindestens 11 Minuten pro Abend averagen. Das geht von Steph Curry mit knapp über 29 Minuten runter zu Gary Payton mit 11,4. Insgesamt 13. Würde man das halten über die komplette Saison, wäre es das erste Mal in NBA History. Stathead sagt uns, dass nur 4 Teams in der Geschichte der NBA mindestens 11 Spieler für mindestens 10 Minuten oder mehr pro Game in einer Saison eingesetzt haben, wenn diese Spieler mindestens 65 Spiele gemacht haben. So, das sind die 1980-81er Milwaukee Bucks, die mindestens 11 Spieler hatten mit mindestens 10 Minuten für mindestens 65 Spiele. Das sind die 1986-87er Utah Jazz, die 2000-2001er Orlando Magic und die 2017-18er LeBronto Raptors, wenn man das auf 60 Spiele runtersetzt, diesen einen Filter, dann findet man 19 solche Teams, unter anderem beispielsweise die 2016-17er San Antonio Spurs, die damals 12 Spieler hatten mit Double Digits Minuten. Man muss natürlich dazu sagen, dass bis 2005 Teams nur 12 Spieler in ihrem Kader quasi hatten, die sie einsetzen konnten pro Game. Plus Spieler, die auf einer so Injured Reserve List standen. Das heißt, dass Spieler hier mit Teams hier auf alle 15 Spieler einsetzen können. On any given night, das gibt es erst seit 2005.
Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Das ist ja eine Änderung, die das halt einfach damals überhaupt nicht möglich gemacht hat. Deswegen muss man das hier natürlich mit ein wenig einberechnen. Nichtsdestotrotz, das, was die Warriors gerade machen, ist ja historisch einmalig. Und sie machen das ja durchaus erfolgreich. Also wir reden hier auch deswegen heute über sie, weil das ja irgendwo für sie zumindest bis heute zu funktionieren scheint. Sie sind sehr weit oben im Westen in der Tabelle, übertreffen die Erwartungen, laufen offensiv, haben eine der besten Defenses der NBA bisher und spielen richtig, richtig guten Ball an beiden Enden des Parketts mit ihrer Philosophie. Und wir dachten uns in klassischer Double-Step-Back-OG-Manier, gehen wir heute mal ein wenig zurück und gucken uns das Bigger Picture der NBA an und gucken, was denn die NBA Finals Teams der letzten 10 Jahre so gemacht haben in Sachen Rotation, wie viele Spieler dort in der Regel so eingesetzt wurden auf die Regular Season und Playoffs bezogen, ob es da auch schon irgendwelche Ausreißer gab, was denn die Vor- und Nachteile sind von einer kleinen und großen Rotation und für wie wahrscheinlich wir es halt auch halten, dass die Golden State Warriors das für die komplette Saison halten können und ob sie es denn überhaupt halten sollten. Wir hatten letzte Woche schon mal eine Folge, die so ein bisschen bigger picture-mäßiger war. Die kam zu unserer großen Freude sehr gut an. Da haben wir eine Menge positives Feedback drauf bekommen, von einigen Leuten gehört, dass es somit die Lieblingsfolge war in letzter Zeit und dass es wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht von dem, was wir ursprünglich mit dem Projekt eigentlich vorhatten. Deswegen dachten wir uns heute, machen wir sowas gleich nochmal. Und ich bin sehr gespannt, was wir da jetzt erarbeiten in der nächsten Stunde.
Ich bin auch super gespannt. Ein Nachtrag noch zu dieser Warriors-Statistik. Inzwischen könnte man die sogar nochmal hochschrauben, weil Gary Payton II hat jetzt alle 17 Saisonspiele absolviert und ist inzwischen bei 12,4 Minuten pro Spiel angelangt. Wahrscheinlich durch die Anthony Melton-Verletzung. Das heißt, wir sind gerade bei 13 Spielern, die mindestens 12 Minuten sogar sehen pro Abend. Wobei man natürlich mit der Anthony Melton-Verletzung dazu sagen muss, der wird dann rausfallen, zumindest aus dieser 60 und oder 65 Spiele-Grenze. Aber aktuell Gary Payton ein bisschen hochgeklettert in den Minuten. Dann sind wir sogar bei mindestens 12 pro Abend. Ja, lass uns doch gerne. Also du hast die jüngere Vergangenheit dir geschnappt, du hast dir die letzten 5 Jahre angeguckt, ich habe mir die Jahre davor angeguckt, habe dadurch ein bisschen den einfacheren Job gehabt, würde ich behaupten, weil ich mir einfach nur die Warriors und Cavs mehr oder weniger angeschaut habe, plus noch ein Raptors-Team. Und bei den Warriors und Cavs hat sich tatsächlich natürlich personell was geändert über die Jahre, aber Rotation-Taktik technisch nicht wirklich, die hatten da Jahr für Jahr einen sehr ähnlichen Ansatz. Aber ich bin sehr gespannt, ob du in den letzten 5 Jahren bei den Finalisten irgendwas Interessantes hast rausziehen können.
Die Spannung kann ich ja gleich mal ein wenig wegnehmen. Nein, in den letzten 5 Jahren, was die letzten 10 NBA Finals Teams angeht, gibt es keine Ausreißer nach oben hin. Es gibt kein Team, was mehr als 10 Spieler regelmäßig einsetzt, also 10 Spieler in der Rotation ist das Limit gewesen, was Teams wie zum Beispiel die Boston Celtics von 2024, die 2020er Lakers oder auch Teams wie die Phoenix Suns von 2021, Dallas, das sind alles Teams, die 10 Spieler eingesetzt haben, regulär. Einige Teams haben 9 Spieler eingesetzt und dann mal einen 10., je nachdem, was das Matchup so hergibt. Die Titel Denver Nuggets haben regelmäßig auch mit einer 8-Mann-Rotation gespielt. Das ist dann auch so das Wenigste gewesen. Also es reicht so von 8 bis 10 und der Durchschnitt, und den Durchschnitt errechnet diesen 10 Teams, liegt bei knapp über 9 Spieler, die da in der regulären Rotation drin waren, die also in den Großteilen der Spiele eingesetzt wurden, die auch abgesehen von Garbage-Time-Minuten da regelmäßig eingesetzt wurden. Also hier lässt sich nichts Großes erkennen in irgendeine Richtung. Das ist das, was ich rausgewählt habe. Ich hätte gehofft, dass es irgendwas Spannenderes gibt, aber man muss auch so sehen, wenn wir jetzt hier 3 Teams gefunden hätten, die jetzt hier gleich 11 Spieler einsetzen, dann wäre ja das Thema der heutigen Folge auch jetzt nicht so einzigartig, wie wir es gerade hochgehypt haben. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir hier kein Team finden, was hier sich in den Sphären der aktuellen Golden State Warriors befindet. Wie ist es bei dir?
Bei mir war es ein bisschen interessanter, weil, also hat viel mit den Cavs zu tun und mit den wahnsinnig vielen Roster-Moves, die zum Beispiel gemacht haben. Also die 2018er Cavs beispielsweise hatten 19 Spieler über die Saison verteilt, die mindestens 10 Minuten gesehen haben pro Abend. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie eine 19er-Rotation haben, logischerweise bei einem 15er Kader. Es bedeutete einfach, also von diesen 19 Spielern haben sich halt einfach wenige überschnitten. Also zur Deadline oder im Laufe der Saison wurden Jay Crowder, Derrick Rose, Iman Shumpert, Channing Frye, Isaiah Thomas und Dwayne Wade weggetradet. Also da fallen dann schon mal 6 raus, die einfach gar nicht die gesamte Saison bei diesem Team absolviert haben. Wurden ersetzt durch George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson, Larry Nance. Die Älteren erinnern sich. Du wirst dich auch wahrscheinlich rosig erinnern an diese 2018.
Das war eine wilde Nacht.
Das war eine...
Deadline Day 2018 war crazy, als die Cavaliers ihren halben Kader innerhalb von 24 Stunden über den Haufen geworfen haben. Es war verrückt. Und dann hat man Boston abgezogen, deutlich mit dem neuen Kader im ersten Spiel. Oh, LeBron hat zum ersten Mal gelächelt seit Wochen. Dann hat man die Thunder noch abgezogen und er war Leben kurz gut wieder im Land.
Vor allem diese Saison oder generell die Cavaliers-Jahre kam es schon häufiger mal vor, dass sie irgendwie eine 11er, manchmal sogar eine 12er Rotation, aber wenn man dann die Verletzungen bedenkt und dass sich da auch dann wieder nicht viel überschnitten hat, 2017 zum Beispiel auch, hatten wir 14 Spieler, da habe ich mir die Freiheit erlaubt und habe Eddie Tavares und Dante Jones, die zwar mehr als 10 Minuten pro Spiel, aber eben nur ein Spiel gemacht haben, die habe ich da schon abgezogen. Dann waren wir bei 14, da könnte man auch am ehesten sagen, im Laufe der Saison, Channing Frye kam rein, Anderson Varejao ging raus. Das war aber so mit das Einzige, was so wirklich groß rostertechnisch passiert ist. Also da könnte man so ein bisschen den Case machen, dass es vielleicht sogar eine 13er-Rotation war. Aber auch da halt viel Verletzungen. Der eine hat dann den anderen ersetzt und deswegen kommt man auf die Minuten. Also auch bei den Cavaliers-Jahren in dieser Zeit, da kannst du gerne auch gleich noch ein paar Worte zu sagen. Das wirst du auch noch relativ gut im Kopf haben, schätze ich. Waren es in der Regel nie mehr als 9, 10, 11 Leute, die wirklich regelmäßig eingesetzt wurden, wenn alle fit waren?
Ja, die Cavaliers-Jahre waren in klassischer LeBron-James-Manier geprägt von sehr, sehr vielen Roster-Moves, eigentlich dauerhaft. Sei es die Saison, wo Shumpert und J.R. Smith von den Knicks reinkam und man da nochmal eine Menge gemacht hat. Oder, wie du angesprochen hast, die 2018er Saison, wo man sehr viel umgekrempelt war. Also LeBron-James-Teams sind immer Teams, die zur Deadline noch aktiv sind, die auf dem Buyout-Markt noch Dinge machen, die die ganze Saison über den Kader so ein wenig durchwürfeln, um dann in den Playoffs da zu sein. Aber in den Playoffs war das schon in der Regel eine Rotation von 9 Spielern, teilweise sogar 8, maximal 10. Also wenn wir auf 2016er Playoffs zum Beispiel schauen, das Jahr, in dem die Cavaliers Meister geworden sind, da hat man 9 Spieler gehabt, die 2-stellige Minuten pro Abend absolviert haben. Das war dann sein 2-Big-Lineup mit Kevin Love und Tristan Thompson. Und dann hat man noch mit Channing Frye so als ein Backup Big gespielt und war ja auch LeBron relativ viel dann im Frontcourt unterwegs war, hat das quasi gereicht, ein Big von der Bank zu bringen. Wenn du nur ein Big von der Bank bringen musst, dann reicht in der Regel auch eine 8- bis 9-Mann-Rotation. Deswegen Timothy Mozgov war der Spieler mit den 10th meisten Minuten und der hat gerade mal 5,8 gemacht. Mo Williams, das war halt alles gar nicht. Das war eine cleane 9-Mann-Rotation und das ist ja auch das, was man sagt in den Playoffs. 9 Spieler, das ist das, was du haben möchtest, worauf du hinarbeitest, die komplette Saison, dass du 9 hast. Das sind nicht zu wenig, das sind nicht zu viele. Das ist das, was wo die Erfahrung gezeigt hat, das ist richtig. Und genauso war es ja auch in den besten Cleveland-Jahren. Es war eine 9-Mann-Rotation, die mit einem Backup-Big, einem Backup-Point-Guard und dann 3 Flügelspielern, die funktioniert haben und was ja auch geklappt hat, weil man halt einfach einen LeBron hatte, der immer 4 Minuten gespielt hat und jetzt auch nicht so verletzungsanfällig war, gerade was die Playoffs angeht, in den besten Jahren. Wie ist denn bei den Warriors gewesen?
Bei den Warriors ähnlich in den vorderen Jahren. Das interessanteste Jahr bei den Warriors waren die 2019er Warriors, weil die damals auch schon eine sehr, sehr große Rotation gelaufen sind. Also es war eine feste 11er-Rotation in der Regular Season, bestehend aus KD, Steph, Clay, Draymond natürlich, mit dazu Andre Iguodala, Kevin Looney, Jonas Jerebko, kleiner Deep Cut, habe ich komplett vergessen, dass der Mann existiert, Quinn Cook, Alphonso McKinney, Sean Livingston, Jordan Bell, dann sind wir bei 11. Und da kamen dann noch die etwas unregelmäßigeren dazu. Verletzungsgeplagt im Falle von DeMarcus Cousins, Damian Jones dann vor allem in diesen ohne Cousins spielen eingesprungen als Backup Center und man hat dann während der Saison sogar noch Andrew Bogut zurückgeholt. Mhm. Das heißt, wir waren bei 14 Spielern, die 2-stellige Minuten gesehen haben und 11 davon waren wirklich fix und wenn sie fit waren, waren dann sogar 3 weitere noch mit in der Verlosung. Also das wäre so das eine Jahr in den letzten Jahren, wo man wirklich sagen kann, das war ein Team, das eine sehr große Rotation gelaufen ist und gleiches gilt für den Finalgegner aus dem Jahr, nämlich die 2019er Raptors sind vielleicht so mit das interessanteste Team in dieser Auflistung aus den letzten 10 Jahren. Und vor allem ein Team, bei dem ich mir einen sehr ähnlichen Pfad jetzt für die Warriors vorstellen könnte, theoretisch. Die 2019er Raptors haben nämlich Folgendes gemacht. Die hatten zu Beginn der Saison eine 12er-Rotation mit Kawhi, Lowry, Siakam, Green. Wie heißt er mit Vornamen, der gute Mann? Danny Green. So, ich wollte gerade sagen, natürlich nicht Draymond, sondern, und da ist mir der Vorname nicht eingefallen, Danny Green, Fred Van Vliet, Ibaka, Anunoby, Powell. Das war der Kern. Und dann kamen zu Beginn der Saison mit CJ Miles, DeLon Wright, Jonas Valanciunas und Greg Monroe kamen noch 4 weitere dazu. Das war eine legitte 12er-Rotation. Bis dann im Laufe der Saison auf dem Trademarkt aktiv geworden wurde. Greg Monroe hat man einfach nur gedumpt und CJ Miles, DeLon Wright und Jonas Valanciunas hat man zusammengepackt und hat die für Marc Gasol abgegeben. Das heißt, ein guter alter Konsolidierungstrade, 3-1, beziehungsweise sogar 4-1, wenn wir Monroe noch mit reinnehmen, den man dann einfach gedumpt hat. Man hat Jeremy Lin gesigned, noch so als Buyout-Guy, der dann auch tatsächlich in den Playoffs zumindest eine kleine Rolle gespielt hat, aber nicht wirklich Teil der Rotation war. Das heißt, aus dieser 12er-Rotation wurde dann in der Regular Season eine 10er-Rotation. Man hat Miles, Wright, Valanciunas, Monroe quasi eingetauscht für Gasol und Lin. Und dann wiederum in den Playoffs, und das wäre jetzt das nächste, wo ich gleich gerne drüber sprechen möchte, wie sich das denn dann in Richtung Playoffs verändert hat, diese Rotationen. In den Playoffs wurde es sogar zu einer 8er-Rotation. Weil dann wirklich nur noch Kawhi, Lowry, Siakam, Gasol, Green, Van Vliet, Ibaka und Powell ernsthafte Rollen gespielt haben. Und das finde ich einen sehr interessanten Weg. Und das finde ich einen Weg, den ich mir jetzt durchaus bei den Warriors dieses Jahr auch vorstellen könnte. Du hast aktuell, im Falle der Raptors waren es 12, jetzt haben wir sogar 13, beziehungsweise tatsächlich 12, wenn wir jetzt die Anthony Melton leider ausklammern müssen. Große Rotation, viele Mäuler, die gestopft werden müssen. Dann aber Konsolidierungstrade, dann wurde es eine 10er-Rotation. Und dann in Richtung Playoffs wurde es sogar noch mal ein bisschen gestrafft und dann wurde es eine 8er-Rotation. 8er weiß ich nicht, weil eben Steve Kerr, habe ich ja gerade auch ein bisschen skizziert, können wir, wie gesagt, jetzt gerne dazu kommen. 2019 in den Playoffs war es eine 10er-Rotation, wobei da muss man dazu sagen, KD nur 12 Spiele gemacht, DeMarcus Cousins nur 8 Spiele gemacht. In den Spielen ohne die beiden dann also quasi nur 8 oder ja, so auch 8, 9, 10. In den Jahren davor auch immer so 9, 10. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Steve Kerr wirklich radikal auf eine 8er oder gar 7er Rotation runterkürzt in den Playoffs. Aber dieser Pfad der 2019er Raptors mit großer Rotation, dann Konsolidierung straight und dann nochmal engere Rotation in den Playoffs, könnte ich mir vorstellen, dass wir was Ähnliches jetzt bei den Warriors dieses Jahr auch wieder sehen werden.
Mhm. Das kann sehr, sehr gut sein. Lass uns da auf jeden Fall gleich drüber reden, auch über die Gründe, warum die Warriors das vielleicht aktuell so machen, die Zukunftsaussichten und generell so ein bisschen bigger picture-mäßig die Vor- und Nachteile von einer großen / kleinen Rotation. Davor aber ganz kurz ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge.
Sehr gerne.
Und das ist Holy. In meiner Holy-Rotation sind auch sehr, sehr viele verschiedene Geschmackssorten.
Stark.
Lass mich mal so formulieren. Und wir hatten es gerade schon, als wir über unser Supporter-Modell geredet haben, Lorenzo das schon gesagt gehabt. Aktuell hat jeder was am Laufen, deswegen hier nochmal das ganz kurze Werbeformat für die besten Softdrinks im Game. Denn auch Holy hat richtig geile Black Week Deals, Aktionen, Angebote und generell Stuff am Start. Erst einmal Neukundenangebot. Es gibt das Starter Set Deluxe aktuell für 50% reduziert, wo ihr euch durch die besten und beliebtesten Sorten der Iced Teas, Energies und Hydration Drinks durchprobieren könnt. Also wenn jetzt jemand sagt, Holy, ich hab Bock, ich will das mal ausprobieren, Starter Set Deluxe, gibt sogar noch einen Shaker mit dazu, gratis Versand. Das ist der Way to go. Das war nie günstiger, das wird auch nicht günstiger. Wenn man Holy mal ausprobieren möchte, dann ist jetzt gerade der genau richtige Zeitpunkt. Es gibt einen neuen Geschmack, und zwar den Holy Energy Frosty Fox. Ich habe ihn vorgestern in der Post gehabt, den neuen Eisbonbon Geschmack.
Schon probiert?
Limitierter Flavor. Wie bitte?
Schon probiert? Ich bin so gespannt. Sorry, dass ich so reingrätsche, aber ich bin richtig, ohne Witz, ich bin so ein großer Eisbonbon-Fan. Von den Bonbons selbst über Shisha-Tabak, über alles Mögliche. Ich liebe Eisbonbon-Geschmack und ich bin so gespannt. Hast du ihn schon probiert?
Ich habe ihn schon probieren dürfen und ich feiere ihn absolut. Das sage ich nicht über jede Sorte. Also wenn ich das dann mal sage, dann ist das auch wirklich so. Ich bin ein großer Fan und gerade, was du angesprochen hattest, beim Shisha-Rauchen ist Eisbonbon immer ein sehr, sehr beliebter Way to go. Interessanterweise hast du Shisha gerade angesprochen, und zwar gibt es auch das Comeback von 3 Holy-Sorten, und da ist nämlich einmal der Doppelapfel-Shisha Holy Ice Tea mit dabei. Der ist wieder back in stock, auch limitiert. Auch da, er war Holy so freundlich und hat die 3 Sorten, die jetzt wieder zurück sind, alle schon zugeschickt. Bei einigen, wie zum Beispiel dem Doppelapfel-Shisha-Eistee, habe ich drauf gewartet, dass die wieder im Angebot sind. Da haben wir aber noch den Energy Bubblegum Butterfly und den Woodruff Wolf, die jetzt mit dabei sind, also 3 Comebacks, ein kompletter Newcomer. Man nimmt automatisch, wenn man jetzt gerade einkauft, an einem Gewinnspiel teil, wo man einen ultimativen Holy Feuerwehr-Truck gewinnen kann. Und es gibt wie immer auch crazy Goodies dazu, ein Sticker-Pack, Shopping-Bag, Glasflasche, 1 Liter Thermoshaker, je nach Warenwert. Also für die Newcomer, für Leute, die es ausprobieren wollen, ist gerade eine sehr gute Zeit. Für Leute, die schon länger dabei sind, Holy schon feiern, wo es auch in dieser Community einige gibt, seit Jahren schon, ist gerade auch eine sehr, sehr gute Zeit. Das Ganze läuft noch bis zum 2.12., wie das halt auch bei den Weihnachtskalendern waren, die mittlerweile auch schon restlos weg sind. Holy hat, die haben über 57.000 dieser großen Adventskalender verkauft, was crazy ist. Also wenn hier die Geschmackssorten interessant klingen, dann würde ich da auch nicht allzu lange warten, weil streng limitiert, und bei Holy ist es sehr schnell weg und es kann halt auch immer wieder eine ganze Weile dauern, bis die Sachen dann wieder irgendwann im Sortiment landen, wenn überhaupt. Wir haben euch den Link zum Holy Shop, unseren Link, den ihr uns auch noch gleichzeitig supportet, in die Folgenbeschreibung gepackt mit dem Code DS5, steht für Double Step Back. DS5 bekommen Neukunden 5€ Rabatt auf ihre erste Bestellung, und mit dem Code DS bekommen die Leute ab der zweiten Bestellung, bekommt ihr ab der zweiten Bestellung 10% Rabatt auf eben jene. Ich bin seit 3 Jahren großer Holy-Fan, mein allererster Partner überhaupt. Lorenzo dann angesteckt relativ bald. Holy jetzt auch schon seit einer Weile Partner vom Double Step Back Podcast. Wir können es wirklich nur empfehlen. Können euch wirklich nur raten. Probiert's aus, gönnt euch. Damit tut ihr euch was Gutes. Und helft uns natürlich auch und diesem Podcast-Projekt.
Habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Tut das sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen von Shisha-Tabak und Holy Rotation zurück zu der Warriors-Rotation.
Genau. Reden wir über die Warriors. Man muss davor natürlich sagen, erst einmal war das nicht der Plan. Dass die Warriors mit einer so großen Rotation in die neue Saison gehen, war nicht Plan A. Man hat probiert, ob man Paul George bekommt. Man hat die Fühler auch in Richtung Lauri Markkanen ausgestreckt im Sommer. Also die Idee war schon, kleine Rotation mit besseren Spielern als größere Rotation mit weniger guten Spielern. Man muss also dazu sagen, es ist jetzt hier nicht das gewesen, was man sich am Anfang des Sommers vorgestellt hat. Man macht hier das Beste aus den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Und man muss natürlich auch sagen, Steve Kerr ist schon lange im Business. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der aufgewacht ist und gesagt hat, Alter, das, was ich die letzten 10 Jahre durchaus auch erfolgreich, könnte man sagen, gemacht habe, das werfe ich jetzt einfach über den Haufen und hey, ich bin zwar 4-mal Meister geworden mit einer 9-10-Mann-Rotation. Probieren wir einfach mal hier das ein bisschen zu vergrößern, vielleicht klappt's ja wieder. So ist es natürlich auch nicht, aber er hat selber im Interview gesagt, jedes Jahr ist ein bisschen anders, jeder Kader ist ein bisschen anders, neue Herausforderungen, neue Ideen, man will sich auch weiterentwickeln und für diesen aktuellen Kader in dieser aktuellen Saisonphase ist das halt der richtige Weg und der Erfolg dieses Teams scheint ihm ja auch irgendwo recht zu geben. Wir haben es angesprochen, aktuell 13 Spieler mit über 12 Minuten. Nimmt man den aktuell verletzten und für die Saison verletzten die Anthony Melton raus, sind wir noch bei 12 Spielern. Gary Payton, Kevon Looney, Kyle Anderson, Lindy Waters, den dritten, Moses Moody, Trace Jackson Davis, Jonathan Kuminga, Brandon Pachimski, Buddy Hield, Andrew Wiggins, Draymond Green und Stephen Curry spielen alle über 12 Minuten und wenn man Steve Kerr glauben darf, dann wird sich das auch so schnell nicht ändern, dass all diese Spieler zum Einsatz kommen und dass all diese Spieler regelmäßige Minuten sehen. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir über die Vorteile reden?
Ja, sehr gerne. Ich würde mit einem kleinen, vielleicht psychischen Vorteil, zwischenmenschlichen Teambuilding-Vorteil reinstarten und dann dir das Wort wieder überlassen. Natürlich, wenn du einen Kader von, ja, klammern wir vielleicht die Two-Way-Guys sowieso mal aus und klammern wir vielleicht sogar die ein, zwei Dudes ganz am Ende der Rotation, bei denen klar ist, es sind entweder junge Spieler, die entwickelt werden sollen oder Spieler, die von G-League und erstem Team hin und her springen. Aber sagen wir mal, du hast in einem NBA-Kader mindestens mal 12, 13 und wahrscheinlich sogar 14, 15 Jungs, die erstens in ihrem Selbstverständnis davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich sogar starten sollten oder All-Star sein sollten. Also wenn du eine Umfrage machst aus NBA-Spielern, von diesen 450 roundabout, werden dir wahrscheinlich 400 sagen, ja, ich sollte Starter sein, mindestens. Was auch okay ist. Du hast eben diese 12, 13, 14, vielleicht sogar 15 Dudes, die spielen wollen, für die es ärgerlich ist, wenn sie nicht spielen, die eventuell, wenn es dumm läuft, sogar irgendwie einen Stunk machen, weil sie zu wenige Minuten sehen. Und diesen Geschichten gehst du natürlich mit viel Rotation, mit einer großen Rotation, mit vielen Mündern, die nicht nur gestopft werden müssen, sondern die dann auch tatsächlich gestopft werden. Dem gehst du so ein bisschen aus dem Weg. Das Risiko für zwischenmenschliche Konflikte, wenn alle spielen, wenn alle Teil des Großen und Ganzen sind und nicht nur Spiel ein, Spiel aus auf der Bank sitzen und mit dem Handtuch wedeln sollen. Sicherlich haben wir jetzt keinen großen Einblick drauf auf diese Teamdynamiken in der NBA, aber ich denke als Außenstehender, für mich wäre es sehr sinnvoll zu behaupten, dass man solchen Konfliktherden eher aus dem Weg geht, wenn man ja egalitär verteilt die Minuten. Das wäre ein auf der Hand liegender Vorteil, den eine solche große Rotation mit sich bringen wird, wahrscheinlich.
Ich meine, man kann es auch ein bisschen umdrehen, dass man sagt, okay, Jonathan Kuminga beispielsweise bekommt aktuell 22,7 Minuten in dieser 13er/12er-Rotation. Wenn es eine 10er wäre, würde er vielleicht 27 bekommen, was vielleicht dazu führen würde, dass er ein bisschen glücklicher ist. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir da vollkommen recht. Also für die allgemeine Stimmung ist es wahrscheinlich positiv, wenn jeder zum Einsatz kommt. Es fördert den Konkurrenzkampf, dass einfach Spieler vielleicht das Gefühl bekommen, dass sie ja immer wieder eine Chance haben, sich zu beweisen. Und das nicht nur im Training, sondern sie sind in der Rotation, sie werden eingesetzt. Es ist, glaube ich, leichter oder motivierender, wenn du schon Minuten bekommst, dass du dann dafür kämpfst, noch mehr zu bekommen, als wenn du halt gar keine bekommst und dann reinzurücken in die Rotation. Weil so haben Spieler wirklich Spiel für Spiel wieder die Gelegenheit zu zeigen, was sie können und den Coach davon zu überzeugen, ihn halt nicht auszuwechseln in der nächsten Pause und halt länger einzusetzen. Und dieser positive Konkurrenzkampf kann sehr hilfreich sein, gerade wenn man einen erfahrenen Coach an der Seitenlinie hat und halt auch Vets im Team, die schon eine Weile mit von der Partie sind. Ich glaube, dass bei einem Team wie den Warriors mit Steph und Draymond als Anführer, dass das besser funktioniert als bei einem Team wie zum Beispiel den Houston Rockets. Wenn die jetzt 13 Spieler einsetzen würde, dann könnte das sehr schnell zu einem wilden, unübersichtlichen Hühnerhaufen werden. Aber so kriegt man ja zumindest ein bisschen Stabilität vom Coaching-Staff und den Anführern des Teams mit. Deswegen, das ist der erste offensichtliche Vorteil. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube oder würde weitermachen mit dem nächsten offensichtlichen Vorteil. Und der ist einfach, dass die Belastung der einzelnen Spieler minimiert, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest reduziert wird. Stephen Curry spielt die meisten Minuten in diesem Team und es sind 29,7. Vergleichen wir das mal mit einem Team wie den New York Knicks. Das ist eine andere Dimension.
Da sind 29,7 sind eine Off-Night.
Garbage Time. Oh, ja. Das sind 29,7 Minuten unter Tom Thibodeau, ist, wenn du wirklich nur so Garbage Time spielst. Also das ist ja Wahnsinn, was da die Spieler wieder für eine Belastung haben in New York. Aber um die soll es ja heute nicht gehen. Worauf ich hinaus möchte, Steph, Draymond, Spieler, die in einem fortgeschrittenen Basketballalter sind, ist es natürlich angenehm, diese 29, beziehungsweise in Draymonds Fall 28 Minuten pro Abend zu spielen. Das reduziert das Verletzungsrisiko, die Belastung. Wir hatten es neulich in der Folge angerissen und werden da sicherlich eines Tages auch drüber reden. In der modernen NBA haben Spieler auf so einer Per-Game-Basis deutlich größere Belastung als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Darüber hinaus, Spieler legen deutlich mehr Distanzen pro Spiel zurück und gerade die Warriors in einem System, was sehr viel auf Off-Ball-Movement, Spielzügen, Cuts beruht, defensiver Aktivität, ist es, das ist natürlich anstrengend. Und nicht jeder hat die Stephen Curry-Ausdauer. Dementsprechend glaube ich, dass es auf der einen Seite die Belastung reduziert, das Verletzungsrisiko, aber auf der anderen Seite, dass die Spieler dann, wenn sie spielen, mehr geben können. Weil, wie gesagt, in jedem Angriff einen neuen Spielzug zu laufen, defensiv die ganze Zeit von Draymond Green belabert zu werden, du musst dastehen, du musst das machen, das ist anstrengend für die Beine und für den Körper, es ist aber auch anstrengend für den Kopf. Und wenn du mehr Spieler einsetzt, die dann kürzere Minuten-Stretches, kürzere Zeit auf dem Parkett stehen und längere Pausen vorher auf der Bank hatten, dann sind die A, wie du gerade angesprochen hattest, motivierter, alles zu geben und B, sind sie aber auch in einer deutlich besseren Verfassung und haben deutlich bessere Grundlagen, um halt alles zu geben in dieser Zeit, in der sie auf dem Parkett stehen. Und das ist ein sehr großer Vorteil und ich denke, das sieht man auch bei diesen Warriors, die spielen mit sehr viel mehr Energie, mit sehr viel mehr Elan, mit einer größeren Präzision, nicht nur was den Prozess ihrer Aktion angeht, sondern aber auch die Ausführung. Wenn du schon 10 Minuten durchgerannt bist, dann ist es schwieriger, den Movement-Dreier zu verwandeln oder in der Transition zurückzugehen, selbst wenn du es möchtest, als wenn du gerade erst frisch reingekommen bist. Und diese Spritzigkeit kann man bei diesen Warriors schon sehr gut erkennen, egal welche 5 da gerade auf dem Parkett steht, die hasseln. Und das ist der Vorteil einer solchen größeren Rotation, würde ich mal behaupten.
Würde ich mitgehen und ist, glaube ich, vor allem für die Warriors entscheidend und wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, warum Steve Kerr sich jetzt aktuell dazu entschieden hat, diese große Rotation zu laufen, weil eben das Warriors-System vor allem in der Offense, aber eben auch in der Defense sehr anstrengend ist. Es basiert sehr, sehr viel auf Movement, sehr, sehr viel auf intensivem Movement, intensiven Sprints. Steph Curry steht dann natürlich sinnbildlich dafür, aber eben auch andere Leute. Jemand wie Draymond Green muss wahnsinnig Körner lassen in der Defense, in der Art und Weise, wie er Defense spielt. Und gerade, wie du richtig gesagt hast, wenn die Herrschaften dann in höhere Altersklassen kommen, im Falle von Steph und von Draymond, möchtest du natürlich Wege finden, die Belastung möglichst einzugrenzen. Ohne aber von deinem System, was dich ja auszeichnet und was dich so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren, abweichen zu müssen. Und dann ist es vielleicht irgendwo sogar nötig, eine größere Rotation zu laufen. Andere Voraussetzung ist das Personal im Sinne von, dass die Warriors zu einem relativ großen Teil, klar, Steph und Draymond sind die Ausreißer, Buddy Hield mit seinen 32 auch nicht mehr der Jüngste. Und dann hast du im hinteren Bereich dieser großen Rotation, hast du Karl Anderson 31, Gary Payton 32. Aber dann hast du eben entweder Leute in ihrer athletischen wahrscheinlich Prime, wie Kevon Looney und Andrew Wiggins, Ende 20. Du hast aber auch einen Podziemski, einen Kuminga, Trace Jackson-Davis, Moody. Also ein großer Teil dieser Rotation, gerade so im mittleren Bereich, wird getragen von jungen, athletischen Spielern, die halt auch einfach noch wahnsinnig viele Körner im Tank haben, im Großen und Ganzen gesehen. Das ist wahrscheinlich auch, ist jetzt kein Vorteil von einer großen Rotation. So, das, entweder hast du diese Jungs halt im Kader oder nicht. Aber es ist eine Voraussetzung dafür, dass du das überhaupt so spielen kannst, wie das die Warriors aktuell spielen. Sie haben einfach das Personal auf einer spielerischen Ebene, kommen wir gleich noch dazu, da haben sie das Personal auch dafür, damit diese vielen verschiedenen Lineups überhaupt funktionieren können. Aber auch von einem Athletikprofil und von einem Altersprofil her haben sie das Personal, dass die Jungen eben die älteren Superstars entlasten können in so einem Konstrukt.
Hm, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Vielleicht noch ein paar weitere Vorteile, kurz und knackig. Man kann mehr experimentieren, verschiedene Lineups ausprobieren, verschiedene Spieler ausprobieren. Man lernt sehr viel über sehr viele Spieler, wenn man halt einfach sehr viele Spieler einsetzt. Man kann besser reagieren auf Verletzungen, krankheitsbedingte kurzfristige Ausfälle oder Ausfälle aus persönlichen Gründen oder was auch immer. Wenn dann einfach mal einer fehlt, dann hat man halt dann keine 12er-Rotation, sondern nur in Anführungszeichen eine 11er-Rotation, ohne da jetzt in irgendwelche Verlegenheit zu kommen, dass man dann auf einmal Spieler reinholen muss, die zum allerersten Mal Minuten sehen oder aus der G-League sogar noch jemanden hochholen und sollten sich wirklich mal 3-4 verletzen, dann muss man auch nicht gleich einen Trade machen, sondern hat immer noch genug, dass man das zumindest mal für kürzere Zeiten überbrücken kann. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man kann das den nächsten Grund vielleicht auch wieder so ein kleines bisschen umdrehen, aber ich würde eher das in die positive Richtung machen, dass man auch irgendwo den Trade-Wert erhöht, indem man dem Rest der Liga die Spieler auch irgendwo präsentiert, was jetzt blöd klingt, aber so nach dem Motto, hier, gucke, der hat jetzt schon viel gespielt, ist ein fester Teil unserer Rotation, gucken dir an, es ist leichter, so jemanden zu traden, als jemanden, der jetzt nur in der Garbage-Time zum Einsatz kommt oder von dem man überhaupt noch nicht wirklich viel gesehen hat. Klar, vielleicht ist es auch leichter, einen Kuminga zu traden, wenn er 30 Minuten pro Abend sieht, als 22. Also damit meine ich, man kann es auch wieder in die andere Richtung spinnen irgendwo. Aber ich würde schon sagen, dass die Warriors gerade um so einen Trade mit 3-4 Leuten dann irgendwann vielleicht in die Wege zu leiten, kann es schon nicht schaden, einfach viele verschiedene Spieler auch mal einem möglichen Trade-Interessenten auch mal gezeigt zu haben und sagen, hey, guck mal, wie gut der bisher für uns gespielt hat und 12 Minuten bei einem Top-Team im Westen abbekommen hat bisher. Das kann sicherlich auch nicht schaden. Das wären noch so ein paar kleinere Vorteile, dass man einfach ja die Rotation vielleicht auch im Verlauf der Zeit verkleinert und Steve Kerr einfach auch viel lernt über seinen Kader, über seine Spieler und sieht, okay, die funktionieren zusammen, das ist ein Spieler, der den wir in Rotation behalten sollten, das ist vielleicht einer, der langfristig dann rausfällt. All das kannst du halt dann nur wissen, wenn du es halt probiert hast und viele Teams probieren es halt erst gar nicht. Und die Warriors probieren auf jeden Fall sehr viel bisher in dieser Saison. Hast du noch irgendeinen weiteren Vorteil?
Nee, so direkt nicht. Das, was ich jetzt noch sagen würde, wäre alles so in die Richtung, was genau bei den Warriors, also was die Voraussetzungen sind. Lass uns gerne spielerisch noch mal ein bisschen über dieses Profil des Teams reden. Außer du hast noch Nachteile, die wir hier anbringen möchten.
Also es gibt auf jeden Fall Nachteile. Die Frage ist, wollen wir die Nachteile jetzt besprechen oder...
Ja, lass uns das gerne jetzt kurz machen.
Ja, ein Nachteil ist natürlich, dass du irgendwo den Spielern vielleicht so ein bisschen die Chance nimmst, Rhythmus zu bekommen, wenn sie halt immer wieder so kürzere Stints spielen, sehr unregelmäßig. Das führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass Spieler Probleme haben, so ihre Rolle zu finden. So schön, wie das klingt, in jedem Spiel so 16, 17 Minuten zu spielen, aber es ist halt schwierig, dann kommst du mal für 5 Minuten rein, bist gerade erst drin, musst sofort wieder raus, kommst vielleicht nicht in den richtigen Rhythmus, so als Werfer, wenn du immer wieder rein, raus, da eingesetzt wirst, auch so Line-Up-mäßig, ist es ja schon so, dass man probieren möchte, dass gewisse Spieler viel an der Seite von anderen Spielern spielen um halt einfach miteinander auch eine gewisse Chemie zu entwickeln, eine gewisse Vertrautheit, eine gewisse Eingespieltheit, die dir halt irgendwo fehlt, wenn du halt sehr, sehr viele verschiedene Spieler einsetzt. Also Steph Curry und Draymond, man möchte halt irgendwo, dass die beiden mit guten Defendern, guten Shootern irgendwie umringt werden und dass man dann weiß, okay, gut, die fünf, das funktioniert. Dann mit welchen Bankspielern möchte man Steph vielleicht paaren? Wer funktioniert gut? Und wenn du halt so viele verschiedene Spieler einsetzt, ist es schwierig, dass jeder da genau die Einsatzzeit bekommt, die er vielleicht finden sollte. Und eventuell würden ja einige Spieler, wie zum Beispiel ein Pachimski, der jetzt 23 Minuten pro Abend spielt, davon profitieren, wenn sie mehr Minuten spielen würden. Also man nimmt vielleicht auch gerade von den, so aus diesem Mittelfeld, den nimmt man vielleicht ein wenig die Chance, sich weiterzuentwickeln, wenn sie jetzt nur 23 Minuten pro Abend machen. Wir haben über Buddy Hield geredet. Einer der besten Shooter der NBA. Wären die Warriors nicht vielleicht sogar noch besser, wenn der Dude nicht nur 24 Minuten pro Abend machen würde? Wären sie vielleicht noch besser, wenn Steph eher so in Richtung 33, 34 Minuten gehen würde? Weil es spielen natürlich schon bei den Warriors jetzt Spieler, die bei vielen anderen Teams nicht zweistellige Minuten spielen. Und das hat ja einfach auch gewisse Gründe, und zwar, dass sie halt einfach qualitativ jetzt nicht so gute Spieler sind, die bei den Warriors im Einsatz kommen. Und dann ist natürlich, muss man sich natürlich mal fragen, okay, wie kann man denn dann gegen die wirklich richtig guten Teams das verkraften, wenn Spieler jetzt auf einmal längere Stretches spielen, die eigentlich nicht so wirklich in der Rotation eines Contenders sein sollten, weil sie einfach nicht gut genug dafür sind. Wir machen uns ja keine Illusion. Wir sagen ja jetzt nicht, dass die Warriors 13 oder 12 Spieler haben, die auch alle wirklich Minuten bei einem Contender verdient haben. Da sind Spieler, die mehr Minuten bekommen gerade, als sie es eigentlich realistisch sollten, wenn es wirklich drauf ankommt. Und dementsprechend bekommen Spieler dann oben weniger Minuten. Also wenn Spieler mehr bekommen, als sie sollten, müssen auch irgendwo Spieler weniger bekommen, als sie es sollten. Und das ist vielleicht in der jetzigen Saisonphase alles in Ordnung. Aber die Frage wird sein, wie managt Steve Kerr das, wenn es in Richtung wirklich heiße Saisonphase geht und gerade in Richtung Playoffs. Weil eins ist klar, in den Playoffs, da wird es schwierig, dass ein Lindy Waters, der Dritte, auf einmal 17 Minuten pro Abend bekommt. Das wird halt dann irgendwo schwierig. Und da wird man dann Mittel und Wege finden müssen, um die Rotation zu verkleinern, weil du möchtest, dass deine besten Spieler auch in der wichtigen Saisonphase viel auf dem Parkett stehen, und das geht mathematisch einfach nicht, weil du hast, jetzt muss ich lügen, 48 mal 5, was ist 48 mal 5? Du hast 240, nein, nein, warte mal, 48, doch, du hast 240 Minuten, oder? 240 Minuten, die du
ja
vergeben kannst. Du kannst nicht mehr als 240 Minuten vergeben, und da kommst du mathematisch eventuell irgendwann in Bredouillen, wenn du das auf zu viele verschiedene Spieler verteilen möchtest. Das sind vielleicht so ein paar Nachteile, und es gibt ja nun mal auch gewisse Gründe, warum Teams in der NBA-Geschichte, auch in der jüngeren NBA-Vergangenheit, seitdem es diese Regeländerung zu diesen 5 gab, kleinen Rotationen spielen, weil in keinem Team der Welt findest du 13 Playoff-taugliche Spieler. Das gibt's einfach nicht. Auch bei diesen Golden State Warriors nicht.
Und nicht nur, dass du möchtest, dass deine Spieler, dass das deine besten Spieler möglichst lange auf dem Feld sind, wenn es dann irgendwann drauf ankommt, sondern du möchtest ja auch, dass sie in der Konstellation dann eingespielt sind, was jetzt vielleicht bei einem Draymond und bei einem Curry nicht ganz so ein großes Problem ist, weil die sich einfach sowieso schon blind verstehen. Aber du möchtest natürlich gerne, dass du dann bestimmte Lineups, und das muss man dazu sagen, das sehen wir bei den Warriors. Also wenn wir uns die Lineups angucken, die wir bislang gesehen haben, das ist dann vielleicht auch ein bisschen aus der Not geboren, aber es gibt schon zwei, beziehungsweise vor allem eine Lineup, die den größten Kern bislang. Also die Warriors haben laut Clean in the Glass, da ist jetzt Garbage Time rausgerechnet, bislang 1676 Possessions gelockt, und es gibt sehr, sehr viele Lineups, lass ich mal kurz durchzählen, die von diesen 1667 mindestens 30 gespielt haben, was immer noch eine super kleine Sample Size ist, muss man dazu sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Lineups, die mindestens 30 Possessions gespielt haben. Das ist schon ziemlich krass. Aber von diesen 11 sehen wir halt deutliche Abstufungen. Also zum Beispiel die meistgespielte Lineup ist bei 150 Possessions, die zweitmeistgespielte bei 77, und in beiden diesen Lineups sind Curry, Wiggins, Green und Trace Jackson Davis drin und werden dann aufgefüllt im einen Fall durch Lindy Waters und im anderen Fall durch Kuminga. Also wir können zumindest, selbst wenn diese Rotation so riesig ist und wenn die Minuten auf so viele verschiedene Schultern verteilt werden, wir können zumindest mit dem Takeaway rausgehen. Draymond, Jackson Davis, Curry, Wiggins. Dieser Viererkern steht mit Abstand am meisten zusammen auf dem Feld. Also Steve Kerr ist ja dann jemand, der trotzdem sich Gedanken macht. Wie genau baue ich die Rotationen auf? Wie genau baue ich die Wechsel auf? Steph Curry hat seit Jahren einen ziemlich rigorosen Plan, wann er wie sitzt, wo Kerr zum Teil tatsächlich sogar von abweicht bislang dieses Jahr. Aber alleine, dass diese vier Jungs so viel zusammen bislang auf dem Feld stehen, obwohl die Rotation so groß ist, lässt mich vermuten, dass Steve Kerr da einen ziemlich genauen Plan hat, wie sich das im Laufe der Saison entwickeln soll.
Ja, safe.
Und wie sich das dann vor allem in Richtung Playoffs entwickeln soll. Das, was ich vorher meinte, die 2019er Raptors. Ich könnte mir diesen Pfad sehr gut vorstellen. Sehr große Rotation aktuell, viele Schultern, eventuell Konsolidierungstrade Richtung Deadline. Auch wenn es jetzt kein Markkanen ist, auch wenn es kein Paul George geworden ist, bin mir sicher, irgendjemanden wird man bekommen können, wenn man das möchte. Und dann eben Richtung Playoffs. Achter, Neuner, von mir aus Zehner Rotation, aber dass du deinen Kern eben beisammen hast.
Ja, hundertprozentig. Also Steve Kerr wird da schon eine genaue Idee haben, wie das da weitergeht. Einer der besten Head Coaches der NBA mit jahrelanger Erfahrung. Mittlerweile, ich denke, da sind wir uns auch eigentlich über alle Zweifel erhaben. Von daher würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass da ein Plan besteht.
Trotzdem nur auf Platz 3 in unserem Coach of the Year Ranking vom ersten Monat an der Stelle nochmal kurz erwähnt und nochmal kurz auf die Supporter-Folge von gestern Abend verwiesen. Also wir sehen zwei Coaches da aktuell, zumindest in dieser Saison bislang, noch weiter vorne. Wollen wir, ja, was hast du denn jetzt noch auf dem Zettel? Hier Stichwort komplette Lineups ist ja eins deiner Steckenpferde geworden jetzt in den letzten Wochen, auch auf YouTube und so. Willst du da noch ein paar Worte drüber verlieren? Also warum die Warriors überhaupt in der Lage sind, so eine große Rotation und so viele verschiedene Lineups aufs Feld zu schicken?
Guter Stichpunkt, weil sie halt viele von diesen Two-Way-Spielern haben und weil sie ja da einfach diesen Luxus haben, dass sie Spieler haben, die dir ein bisschen etwas von allem geben. Sie haben auch Experten in gewissen Bereichen. Buddy Hield ist da natürlich das optimale Beispiel, weil er einfach ein Experte ist in Sachen Shooting. Oder jemand wie Kevon Looney, der ein Experte ist in Sachen Rebounding, Rim Protection, Screening und Abrollen. Aber du hast halt auch wirklich Spieler, die geben dir ein bisschen was von allem. Pachimski gibt dir viel von allem. Kuminga gibt dir ein bisschen was von allem. Jemand wie Moses Moody, Kyle Anderson ist ein sehr schönes Beispiel von so einem Rollenspieler, der gerade jetzt, wo der Wurf besser fällt in diesem Jahr, dir wirklich auf beiden Seiten des Parketts was gibt, auch als Werfer, als Passspieler, als Connector, der sogar auch ein bisschen dribbeln kann. Jemand wie Gary Payton. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Draymond Green, der natürlich jetzt nicht bei den Rollenspielern mitgenannt werden sollte, aber auch er hat offensiven Wert und defensiv natürlich auch Andrew Wiggins. Klasse Verteidiger immer noch, sehr guter offensiver Spieler, der so ein bisschen wie ein Bounceback ja jetzt gerade hat. Und die Anthony Melton, der natürlich jetzt die Saison verpassen wird, auch er Two-Way an beiden Enden des Parketts mit Impact. Und das hilft natürlich auch dabei, dass du eine Vielzahl an verschiedenen kompletten Lineups aufs Parkett bringen kannst mit guten Verteidigern, die gleichzeitig auch gut angreifen. Und man sieht das ja bei den Warriors, also sie sind kein Team, was irgendwie eine Top 3 Offense hat und auf Platz 25 irgendwie defensiv rankt, sondern sie sind offensiv gut und sie sind defensiv gut und das kannst du halt nur erreichen, wenn du mit vielen Two-Way-Spielern komplette Lineups aufs Parkett bringst und deswegen, es ist so ein bisschen, dass Steve Kerr das halt aus der Not heraus macht, eben weil man es im Sommer nicht geschafft hat, diesen großen Trade auf die Beine zu stellen. Das heißt, es ist schon irgendwo aus der Not, aber zum Glück sind die Voraussetzungen dafür trotzdem geschaffen. Also man kann es so ein bisschen aus beiden Perspektiven betrachten. Es gibt Teams, die müssen das nicht machen, 13 Spieler einsetzen, weil sie einfach 10 so gute haben, dass sie da einfach gar nicht erst irgendwie von ihren Bankspielern groß welche einsetzen müssen. Wie zum Beispiel die Boston Celtics oder die Thunder beispielsweise. Aber es gibt auch Teams, die können das nicht machen. Die können nicht 13 Spieler einsetzen und trotzdem so guten Basketball spielen. Das heißt, die Warriors sind dieses eine Team, was es gleichzeitig muss und kann. Und das ist verrückt. Aber deswegen reden wir ja auch heute über sie.
Das stimmt. Wie gesagt, das Personal ist halt einfach da. Auch das eine Parallele zu diesen 2019er Raptors ist mir aufgefallen. Also auch da, wenn du dir dieses Team damals anguckst, ich habe die Namen vorher vorgelesen. Kawhi, Lowry, Siakam, Green, Van Vliet, Ibaka, Anunoby, Powell, der damals auch noch ein wesentlich besserer Verteidiger war als heutzutage. Dann hast du mit Gasol jemanden reinbekommen, der sowohl dieser defensive Anker sein konnte, als auch so ein bisschen ein Offensiv-Hub auf der anderen Seite des Feldes. Das waren alles Two-Way-Spieler. Selbst im Falle von Lowry oder Van Vliet, die halt kleinere Guards sind, natürlich irgendwo angreifbar sind. Vergleichbar jetzt zum Beispiel mit einem, ja, von mir aus Gary Payton oder einem, na gut, Payton ist jetzt eher der Defensivspezialist, aber jemand wie DeAnthony Melton vielleicht. Also selbst die kleineren Spieler sind keine One-Way-Spieler, keine One-Trick-Ponies. Das ist alles gespickt mit Two-Way von oben bis unten in diesem Roster. Und auch das ist eine Parallele zu diesen Raptors von vor 5 Jahren inzwischen schon. Boah, wir werden alt.
Alter, hör mir auf.
Ja, 2019, auf. Echt schon lange her, Mensch.
Crazy. Wie geht's weiter? Für die Warriors. Was machen sie?
Wie gesagt, wenn ich tippen müsste, dann wird der Raptors-Pfad von 2019 eingeschlagen. Dann wird es einen Konsolidierungstrade geben. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wer wird denn überhaupt auf dem Markt sein? Also wenn wir wirklich von einem Quality-Rollenspieler reden oder sogar von einem nahezu Star. Man wird sich ja jetzt nicht Zach LaVine oder so jemanden reinholen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dazu ist die Organisation zu schlau. Dafür ist
Jay Crowder, Bossman 99.
Zum Beispiel. Sowas. Also keine Ahnung. Ich denke, dass es ein sinnvoller Pfad wäre. Ja, so ein Jeremy Grant zum Beispiel. Ich weiß, gefühlt die letzten Monate, wir hauen Jeremy Grant in, sobald irgendwo das Wort Trade fällt, hauen wir Jeremy Grant in die Diskussion. Aber das wäre jemand, der mir gefallen würde in diesem Team. Der die Defense nochmal ein Stückchen besser macht. Der dir nochmal mehr Versatilität gibt. Der dir Scoring Punch gibt, ohne aber irgendwie ein Ballstopper zu sein und dieses System Sand ins Getriebe zu streuen. Und wenn wir davon ausgehen, dass du den bekommst, vielleicht mit einem First und dann eben 2, 3 von diesen, also allein für Salary-Matching-Geschichten, wirst du jemanden wie Kyle Anderson, Payton. Lass mal, ich versuche mal, vielleicht hast du noch eine andere Idee, aber ich versuche mal spontan an der Trade-Machine rumzuspielen, wie wir eventuell Jeremy Grant zu den Warriors kriegen könnten. Hast du noch andere Namen im Kopf oder willst du generell jetzt allgemein was sagen zu der Frage, seine eigene Frage beantworten, wo es hingehen könnte?
Ich habe sehr viel gehört in Sachen Giannis, aber das ist schon sehr unrealistisch. Also sowohl, dass die Bucks Giannis ziehen lassen, als auch, dass die Warriors da genug auf die Beine stellen könnten. Jemand wie ein Cam Johnson würde ich sehr nice finden bei den Golden State Warriors. Aber er ist jetzt auch niemand, für den man 3 andere Rollenspieler abgibt. Aber Cameron Johnson, wir haben über Brooklyn schon geredet, die immer noch zu gut sind für das, was sie eigentlich vorhaben. Das ist jemand, der da perfekt in dieses Team passt. Und wenn man die Big-Man-Route geht, da gibt's 3 Namen. Der erste ist Robert Williams. Der dritte. Der zweite ist Jonas Valanciunas natürlich, der, denke ich, die Saison nicht in Washington beenden wird. Und der dritte ist jemand wie Jakob Poeltl, der eine herausragend gute Saison spielt bei das den stimmt. Toronto Raptors. Das sind so 3 Spieler, 3 Bigs, die, denke ich, sehr gut zu den Warriors passen würden. Aber auch da, keiner von denen ist jemand, wo man jetzt sagt, okay, Alter, da müssen wir jetzt 3, 4 unserer jetzigen Rotation-Spieler für abgeben, um einen von denen zu bekommen. Ansonsten, Kyle Kuzma würde ich nicht schlecht finden bei den Golden State Warriors. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, so viele kommen nicht in Frage. Brandon Ingram eventuell, wenn es bei den Pelicans alles irgendwann zu Ende gehen wird. Jemand, der vielleicht ganz interessant ist, den ich mir gut vorstellen könnte, an der Seite von Steph. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt nicht so viele offensichtliche Top 50 bis 30 Level-Spieler, die hier in Frage kommen. Und das ist das, wonach wir gucken müssen. Wenn wir reden, welche Typ Spieler können die Warriors denn wirklich jetzt zu einem richtigen, echten Contender und Titelanwärter machen, da müssen wir ja gucken. Wer sind so Top 30 bis 50 Spieler? Und da gibt's nicht so wirklich offensichtliche Kandidaten.
Jeremy Grant funktioniert ziemlich clean tatsächlich. Das wäre die beiden Expiring Deals von DeAnthony Melton und von Gary Payton. Melton tut dir nicht weh, weil der sowieso raus ist. Und ich denke, die Blazers, denen wird das herzlich egal sein. Die wollen sowieso niemanden mehr in ihrer Guard-Rotation, der da irgendwie noch was veranstalten könnte. Ich denke, auch Payton wäre dann ein Kandidat, der vielleicht sogar rausgekauft wird. Du müsstest Gui Santos noch mit reinbringen als Minimum, einfach für, damit das Salary passt, weil die Warriors nicht zu viel aufnehmen dürfen. Und du müsstest Moses Moody abgeben. Da dachte ich mir, das wäre wahrscheinlich der realistischste Pfad. Ich denke, für Grant wirst du Kuminga, wirst du Podziemski nicht auf den Tisch legen wollen. Vielleicht geben sich die Blazers mit Moody zufrieden. Immerhin ein junger Spieler, ein Flügel mit Upside, der auch gar nicht so schlecht in Portland reinpassen würde, so aus dem Bauch raus. Und dann müsstest du halt wahrscheinlich noch mindestens einen First, vielleicht noch ein paar Seconds, je nachdem, was die Warriors gerade noch in der Pick-Schatzkiste haben. Also das würde sehr clean funktionieren. Du holst dir Jeremy Grant rein, du gibst mit Melton, Payton und Moody quasi drei dieser Rotationsspieler, dieser riesigen Rotation, gibst du ab, allerdings allesamt am hinteren Teil der Rotation und einer davon ist sowieso raus fürs Jahr und dann halt noch ein Pick drauf. Gefällt mir aus Warriors Sicht sehr, sehr gut, dieser Trade spontan.
Mhm.
Wer weiß, vielleicht habe ich hier jetzt gerade einen Trade. Ich mache mal einen Screenshot und schicke den an Steve Kerr als Input. Ich bin mir sicher, dass die Warriors noch nicht auf diese Idee gekommen sind, die ich jetzt gerade erarbeitet habe mit 2 Minuten an der ESPN Trade Machine. Also, aber das wäre etwas. Also sind wir uns einig, wir vermuten, dass es sowas in die Richtung sein wird. Und unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich noch ein Trade passiert oder nicht, wir gehen stark davon aus, dass wenn es dann in die Playoffs geht, dass diese Rotation drastisch wieder gestutzt wird, oder?
Das denke ich auch. Also in Richtung heiße Saisonphase wird das schon kleiner und in den Playoffs sind wir dann auch wieder bei einer 9-10-Mann-Rotation, so wie das in der bisherigen NBA-History immer so war bei dem Playoff-Team. Und dann wird Steph auch keine 29 Minuten pro Abend mehr sehen.
Ja.
Dann haben wir es, oder?
Yes, sir. Trivia.
Oh yes. Hau raus.
Eine kleine, aber feine. Und das schon mal als kleiner Tipp für die Trivia. Der Zusammenhang ist quasi, dass einer dieser gesuchten Spielern bei den Warriors im Roster steht aktuell. Ganz simple Frage. Wie viele Number One Picks stehen aktuell bei einem NBA-Team unter Vertrag? Du darfst mir gerne aus dem Bauch raus direkt eine Zahl raushauen. Du darfst natürlich gerne versuchen, diese Spieler aufzuzählen jetzt und dich da so ein bisschen ranzuhangeln. Aber die Frage, also die Beantwortung der Frage, kriege ich jetzt bitte eine Zahl von dir.
Warte mal, nochmal.
Wie viele Number One Picks, Spieler, die mit dem ersten Pick in ihrer jeweiligen Draft Class gezogen wurden, stehen aktuell bei einem der 30 NBA Teams unter Vertrag?
Okay, das ist eine geile Frage. Dann gehen wir doch einfach mal die letzten Number One Overall Picks so ein bisschen durch und überlegen uns, ob die noch irgendwo unter Vertrag sind.
Mhm.
2024er Number One Pick, surprise, surprise, steht noch bei seinem Team unter Vertrag in Atlanta.
Yes, sir.
Sachet. Wemby, 23, natürlich.
Mhm.
Banchero, war mir davor. 2021 war, 21, das war der Wagner-Draft. Das war Cunningham, steht yes. auch noch unter Vertrag. 20, das Corona-Jahr, der Corona-Draft war Ant-Man.
Mhm.
Das heißt, wir sind bei 5. 19 war Zion, der, yes. wie wir neulich alle nochmal gehört haben, unbedingt in New York landen wollte. Auch noch unter Vertrag. 18 war der Luca Draft. Da war Ayton der Number One Pick. Könnte einer sein, der vielleicht nicht mehr allzu lange in der NBA unter Vertrag steht, aber aktuell noch unter Vertrag ist und auch unter einem sehr gut dotierten.
Der kann sich nicht beschweren über seinen Vertrag.
Der kann sich nicht beschweren. Das heißt, wir sind bei, was haben wir jetzt, 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sind wir aktuell bei 7. 2017, das war der Tatum Draft. Das war Markelle Fultz. Der steht nicht unter Vertrag jetzt gerade.
Richtig.
Das heißt, wir bleiben bei 7. 2016, Greatest Summer of All Time, Ben Simmons steht unter Vertrag noch.
Mhm.
Und bei 8, Karl Anthony Towns war im Jahr davor der Number One Pick. So bei 9.
Hast du das gerade offen irgendwo oder hast du es so auswendig im Kopf, die ganzen? Nicht schlecht.
Ich hab das nicht
auch. Nicht schlecht. Also so ab 2000.
Ich werde sehr bald scheitern.
Also so Cat hätte ich zum Beispiel nicht mehr sofort im Kopf gehabt, 2015 First Pick.
Das war vor D-Lo 2015. Doch, also das weiß ich noch, aber ich werde sehr bald Probleme bekommen. Und dann 14 bis 14 weiß ich, weil das war so, wo ich so richtig angefangen habe. Das war Wiggins, das ist der eine, den du gerade meintest.
Genau.
Das heißt, wir sind bei 9.
Nee, 10 glaub sogar. Ich.
10.
Ja.
So, und dann kriegen wir Probleme. 2013, das war doch auch irgend so ein Cleveland-Jahr, oder? War das nicht die Zeit, wo Cleveland irgendwie 3 Picks in 4 Jahren, dreimal den First Pick hatten in 4 Jahren?
Ja.
Und einer war Irving, einer war Wiggins und einer war Bennett. War Bennett der 2013?
Bennett war 2013, ja.
Ja, der ist nicht mehr unter Vertrag irgendwo. Das heißt, wir bleiben bei 10. Dann haben wir 12 Davis und 11 Irving. Die waren back-to-back beide.
Yes.
Irving war der eine Cleveland und dann, okay, dann haben wir 12. So, und danach? Keine Ahnung, wer 2010 First Pick war. Also generell darüber hinaus. Gar keine Ahnung. Wir haben LeBron natürlich noch 2003.
Mhm.
Das ist offensichtlich. Aber wenn du mich fragst, wer die Number One Picks zwischen 2003 und 2011 waren, ich kann dir nicht einen sagen. Was eventuell heißen könnte, dass keiner von denen jetzt noch in der NBA unter Vertrag ist.
Das könnte es heißen.
Aber lass mich überlegen, KD war kein First Pick, Chris Paul war kein First Pick, Steph war kein First Pick, also so von den Harden ja auch nicht, Westbrook und so viele von den älteren jetzt noch Spielern, keine Ahnung.
Also du bist aktuell bei 13, willst du die 13 einloggen oder willst du irgendwie auf gut Glück 14 sagen oder sowas?
Ich sag auf gut Glück 14, weil ich denke, irgendeiner wird es schon noch sein aus diesen, weiß was, weiß ich, 7 Jahren oder was es ist. Ich sag 14.
Alright. Die Number One Picks zwischen LeBron 2003 und Kyrie Irving 2011 waren Dwight Howard.
Nope.
Andrew Bogut.
Nope.
Andrea Bargnani.
Nope.
Greg Oden.
Nope.
Derrick Rose.
Seit kurzem.
Blake
nope.
Griffin.
Macht Comedy mittlerweile.
John Wall.
Ja, keiner. Wäre ich mal geblieben bei 13.
Wärst du mal bei 13 geblieben. Und die davor, klar, 2002 Yao Ming, 2001 Kwame Brown, die sind dann schon lange nicht mehr am Start.
Okay.
Das heißt, die richtige Antwort ist 13.
Okay, jetzt predikten wir. Welcher dieser 13 wird als erstes nicht mehr in der NBA sein?
Das ist eine, also klar, irgendwie eine ganz katastrophale Verletzung, hoffen wir jetzt mal nicht. Also das würde ich mal ausklammern. Aber dann ist es natürlich eine Frage zwischen entweder LeBron,
Ayton oder Simmons.
Simmons.
Ja, du musst schon mit LeBron
gehen. Na, Ayton weiß ich nicht. Ich denke, Ayton wird so in die Valanciunas-Riege. Also ich denke, Ayton wird noch lange irgendwelche Minimumverträge kriegen oder kleinere Verträge.
Dann müssen wir mit
spielt
LeBron
jetzt
gehen,
auch nicht
ja.
Katastrophal in Portland gerade. Ich glaube, Ayton wäre ich schon überrascht, wenn der aus der NBA irgendwie rausfaden würde. Simmons ist natürlich gut möglich. Simmons oder LeBron?
Ja, ich glaube, hier muss man mit LeBron gehen, realistisch. Weil bei LeBron, der hat ja schon gesagt, er spielt nur noch höchstens so 2-3 Jahre.
Ja. Ja, aber wie confident bist du? Was ist die Chance in Prozent, dass Ben Simmons in 3 Jahren noch einen NBA-Vertrag hat?
Ja, also das würde ja dann selbst noch ein Minimum mit einschließen. Also schon 80.
Glaubst du?
Fürs Minimum? Ja.
Ja, ich würde eher so auf 50, 60 gehen, ehrlich gesagt.
Okay.
Na, okay, aber interessante Frage.
Mhm. Und wer macht's noch am längsten?
Wer macht's noch am längsten? Ja, von den Jungen halt. Banchero, Wemby, Risaché. Yeah. Also Risaché ist ja mit Abstand der Jüngste jetzt hier in dieser Aufrüstung.
Edwards hat gesagt,
oder?
Wenn er in den nächsten 4 Jahren den Titel gewinnt, dann wird er zum Football wechseln. Also auch er wird noch sehr lange in der NBA spielen.
Also Risaché ist April 2005, Alter. 2005. Und Wemby ist Januar 2004, also die trennt tatsächlich nur ein Jahr. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Risaché. Irgendwie Wemby könnte ja dann doch verletzungsanfälliger werden in höheren Altern. Mhm. Risaché könnte ich mir vorstellen, der hat so als Roleplayer bis ins hohe Alter noch Rollen.
Oder Banchero. Banchero oder Risaché.
Ja.
Gut, geile Frage.
Vielen Dank. Gut beantwortet. Bravourös. Also wenn auch falsch am Ende, aber der Prozess war bravo. Das ist wie früher in Mathe, wenn du so der Rechenweg, du kriegst für den Rechenweg, hast wenigstens noch 2 Punkte gekriegt, aber das Ergebnis war halt
wie
falsch.
Wie der Nikola Jokic, Full Court, Tap, Miss.
Genau.
War zwar nicht drin, aber wow.
Wunderschön. Checkt patreon.com/doublestepback aus, um uns zu unterstützen. Checkt Holy aus, um leckere Drinks genießen zu können und uns damit indirekt auch zu unterstützen. Und checkt natürlich auch sehr gerne die nächste Folge nächste Woche. Nee, stimmt nicht. Eventuell gibt's keine Folge nächste Woche. Wir haben uns noch nicht final entschieden. Du wirst in New York verweilen, im großen Apfel.
Ja.
Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass ich mir vielleicht irgendwie einen Gast schnapp und irgendwas mache, aber könnte tatsächlich sein, dass die Folge nächste Woche ausfällt. Ihr seid schon mal vorgewarnt. Ich will niemanden hören, der rumheult. Aber spätestens in 2 Wochen mit deinen Eindrücken aus New York, mit einem neuen, coolen Thema und bestimmt massig Gesprächsstoff in den Headlines und rund um die NBA. Werden wir uns wiederhören. Vielen, vielen Dank von Herzen, wie immer, fürs Einschalten, fürs Reinhören. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.